Moin Moin und herzlich willkommen hier bei einer neuen Folge beim Level Up Podcast. Mein Name ist Lukas Manko und heute haben wir hier wieder einen super interessanten Gast, hier in unserer Show, den wir interviewen. Und ja, ihr wisst ja, dass mein Lieblingsformat Interviews sind und ich dort immer mega Lust habe, in so ein bisschen die Gedanken von verschiedenen Unternehmern einzutauchen, genau zu sehen, wie sie ihre Unternehmen aufgebaut haben. Und das hier ist auch heute der Fall, denn ich habe Janosch Schwonger hier. Und was da ganz interessant ist, ich kenne Janosch mittlerweile schon seit guten anderthalb Jahren. Damals hat er mir eine Nachricht geschrieben und ein halbes Jahr später hat er dann mit mir zusammen an meinem Unternehmen gearbeitet und hat mich hier ein gutes Jahr unterstützt. Mittlerweile ein super laufendes Business, viele, viele Projekte und wir arbeiten immer noch an einigen zusammen und ich dachte mir, es gibt keinen besseren Interviewpartner als hier, heute mal mit Janosch mit dir zu quatschen. Moin Moin Janosch, schön, dass du dabei bist.
Moin Moin, ja, danke, dass ich hier sein darf. Du hast mir schon ein ganz cooles Intro gegeben. Und ich denke, wir werden heute einige interessante Sachen bestimmt in Erfahrung bringen können.
Das denke ich auch. Hast schon super das Intro vorgeredet, so wie Hannes und ich das auch immer machen. Ich glaube, du hast ja auch schon einige Podcasts mittlerweile in der Zeit angehört zum ganzen Thema.
Ich glaube, ich habe bis auf die zwei neuesten tatsächlich jede Folge gehört.
So muss das. Ja? Ich höre mir die auch immer an. Ich nehme sie natürlich auch auf, aber höre mir auch immer die Folgen an, die Hannes und Co. aufnimmt. Dann würde ich sagen, starten wir ins Thema. Ich würde mal ganz am Anfang so ein bisschen reinstarten. Also wie bist du das erste Mal in Kontakt mit dem Thema Unternehmertum gekommen und wie bist du dann auch wie bist du in deine ersten Projekte eingestartet und was war das Ganze damals?
Okay, da müsste ich jetzt, ich glaube, 4 Jahre zurückdenken. Mit 16 hatte ich das erste Mal so Interesse am Unternehmertum und das kam daher, dass ein Freund von mir, den ich damals aber noch gar nicht kannte, der hatte so eine eigene Supplement-Firma, sage ich jetzt mal. Es war allerdings nichts wirklich groß Professionelles, sondern das war ein Weight Gainer. Ich weiß nicht, inwieweit dir das was sagt, aber einfach ein hochkalorischer Drink. Und den hat er über einen Online-Shop vertrieben und bei seinem Onkel in der Küche, also jetzt nicht unprofessionell, sondern sein Onkel hat ein Restaurant, aber dort in der Küche hergestellt. Und er wusste irgendwie, dass ich ein bisschen Ahnung von Marketing und Co. habe. Da habe ich einfach Interesse dran gehabt, ein bisschen was gelesen. Und dann hat er mich angeschrieben, meinte, ob ich ihm vielleicht ein bisschen helfen kann. Und ich kannte ihn zu dem Zeitpunkt tatsächlich noch nicht. Jetzt ist er einer meiner besten Freunde. Und dann sind wir so zusammengekommen und am Ende war ich tatsächlich Partner bei der Sache. Ist aber nicht sonderlich erfolgreich gewesen. Ich glaube, wir haben das über 6 Monate gemacht. Nicht sonderlich viel verkauft, weil einfach, ihr kennt die Supplement-Branche ja, extrem viel Konkurrenz da ist und als Neueinsteiger, vor allem mit 16, wenn man keine Ahnung vom Unternehmertum hat, stehen die Chancen da schlecht. Aber so habe ich auf jeden Fall die erste Unternehmerluft schnuppern können und es war auch ganz interessant, so Sachen überhaupt wie Gewerbeanmeldung, Finanzamt und Co. mal kennenzulernen.
Ja. Habt ihr dahinter auch direkt ein bisschen Profit auch gemacht oder war es wirklich rein ein Nullsummspiel am Ende, wie ihr da rausgekommen seid?
Also wenn man die Zeit wertschätzt, dann war es auf jeden Fall ein krasser Verlust, aber rein monetär gesehen waren, glaube ich, sogar ein paar hundert Euro Profit dabei dann.
Nice, ja, so muss das. Wie hat sich das angefühlt, so damals so die ersten Sales zu machen und zu sehen, dass es auch ein paar Leute kaufen?
Ja, also ich habe mich echt gefühlt wie Richard Branson, so ich habe eigenes Geld gemacht, das ist man ja überhaupt nicht gewohnt, man kennt das immer nur, man bekommt Gehalt, weil man seine Zeit wo absitzt und plötzlich hat man das selbst erschaffen, das war auf jeden Fall ein geiles Gefühl.
Ja, ich finde auch so, es kommt gar nicht unbedingt darauf an, wie viel das am Anfang ist. Auch meine ersten Sales damals auf Amazon, das waren am Tag 2, waren am Ende 10 Euro am Tag. So, ne? Aber es ist einfach Wahnsinn, dieses Gefühl zu sehen, ui, da hat gerade jemand 2 meiner Produkte gekauft. Und es ist einfach ein cooles Gefühl. Und ich glaube besonders so die ersten Dinge, die man irgendwie mal in seinem Leben selbstständig verkauft, sind was ganz Besonderes. Ich meine damit jetzt nicht auf dem Flohmarkt, sondern halt wirklich irgendwie was Eigenes, was man irgendwie importiert hat, gesourced hat oder auch vielleicht erstellt hat und wo man wirklich viel Zeit und auch ein bisschen Entwicklung reingesteckt hat.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, wie ging es dann weiter? Ich meine, das war vor 4 Jahren mit 16, also damals schon super, super aktiv. Was war so das nächste Projekt oder wie ging es dann weiter so ein bisschen auf der Reise?
Genau, Projekt 2 war dann eine App. Ich hatte die App-Idee zu einem sozialen Netzwerk auf musikalischer Basis. Man sollte dabei sehen können, was die Leute in der Umgebung hören oder auch die Freunde zurzeit hören. Ist eine ganz coole Idee gewesen. Allerdings konnte ich überhaupt nicht programmieren. Auch da hatte ich wieder einen Partner. Er konnte leider auch nicht programmieren und so haben wir uns dann auf die Suche gemacht, Programmierer zu finden, die für Anteile das ganze Ding auf die Beine stellen. Hat sich dann allerdings herausgestellt, dass das extrem umfangreich ist, so umzusetzen, wie wir das wollten. Wir hatten dann am Ende tatsächlich auch zwei Programmierer an der Hand, die das für uns machen wollten, aber die haben, ich glaube, nach 8 Monaten vielleicht 20% fertig gehabt. Und das war dann in etwa auch der Zeitpunkt, wo ich dich und das Thema Amazon FBA kennengelernt habe, weshalb ich dann dort ausgestiegen bin. Allerdings läuft das App-Projekt nach wie vor und jetzt glaube ich, in den nächsten Wochen bis Monaten wird es sogar gelauncht werden dann. Nur halt ohne mich.
Das war ganz interessant. Diese ganzen Software-Sachen dauern immer unglaublich lange. Ist immer so eine super einfache Idee an sich, ne? Und dann schaut man da wirklich mal drüber oder spricht mit jemandem, der weiß, was es oder besser gesagt weiß, wie lange es dauert, sowas aufzubauen. Und dann, ja, dann merkt man auf einmal, dass das ganz schön lange dauern kann. Und ich meine, das sind jetzt bestimmt 2 Jahre ungefähr, 1,5 bis 2 Jahre, bis das dann, wie du sagst, jetzt auch demnächst mal launcht. Ja, das dauert einfach. Und ja, muss man richtig Bock drauf haben, wirklich die Leidenschaft für haben, sowas durchzuziehen.
Absolut. Vor allem, ich habe mir dann versucht, auch selbst Programmieren beizubringen. Liegt überhaupt nicht in meiner Natur. Ich hatte null Talent dafür. Ich habe es trotzdem, ich glaube, 4, 5 Monate gemacht. Und da ist mir auch erst wirklich bewusst geworden, was ein riesen Softwareaufwand dahinter steht. Und davor hatte ich immer so die Ansicht, oh, die Programmierer kriegen ja nichts auf die Reihe. Die brauchen ja viel zu lange. Hab dann aber gesehen, dass da echt ein Batzen Arbeit hintersteckt. Und von daher war ich denen dann auch nicht mehr übel gesonnen, dass das so lange auf sich warten lässt.
Das glaube ich dir, das glaube ich dir. Du hast eben schon gesagt, du bist dann auf den Handel mit physischen Produkten gestoßen, also Amazon FBA. Wodurch kam das? Also wie hast du oder wie bist du auf das Thema aufmerksam geworden und wieso hast du dir gedacht, dass das das nächste Ding für dich ist und du da rein willst?
Ich glaube, ganz ursprünglich war das so, dass ich mich im Internet über Google SEO informiert habe. Auch wieder rein Interesse halber, da stand jetzt kein Projekt dahinter oder sowas, sondern einfach ich dachte mir, ja, wenn man in der heutigen Zeit irgendwas reißen will, muss man Ahnung haben, wie man im Internet sichtbar wird. Deswegen habe ich mir dazu einige Blogs durchgelesen und da wurde dann irgendwie in einem Nebensatz auch erwähnt, dass man mit Amazon SEO derzeit noch sehr gute Möglichkeiten hat, weil es eben sehr wenige Leute gibt, die sich damit auskennen. Und so bin ich dann auf diesen Grundbegriff Amazon FBA gestoßen und wenig später dann bei YouTube auch bei einem deiner ersten Videos gelandet. Ich glaube, du hattest zu dem Zeitpunkt 64, 65 Abonnenten auf YouTube.
Genau.
Also ganz in den Kinderschuhen. Aber es hat mir gefallen, was du erzählt hast. Ich habe mir die Videos, die bis dahin online waren, übrigens noch deutlich weniger als diese ganze Content-Basis, die du jetzt hast. Also zum Beispiel so Sachen wie eOrignummer und Co., das gab es damals auch noch gar nicht wirklich erklärt. Und ja, dann habe ich mir das angeschaut, was du bis dahin veröffentlicht hattest und fand es echt cool und habe dir erstmal eine Nachricht geschrieben, dass ich das cool finde. Vielleicht erinnerst du dich.
Ja, das sicher erinnere ich mich daran. Nee, tue ich tatsächlich nicht. Ich glaube, ich weiß nicht mehr, wo du mir damals geschrieben hast, ob es dann in die WhatsApp-Nachricht war oder bei Facebook, aber ich weiß auf jeden Fall, dass wir dann kurz geschrieben haben
Ja, es
und ich
war per
meinte so nach
Mail,
dem
weil deine Nummer hatte
Ah,
ich ja zu dem Zeitpunkt auch gar nicht. Ich glaube, da habe ich
stimmt, ja.
aber einfach rotzfrech meine Nummer reingeschrieben und gesagt, schreib mir doch mal. Und dann hast du das tatsächlich gemacht.
Ne? Ein super netter Mensch gewesen. Nein, ist
Ja.
echt teilweise, ich finde es voll interessant, wie sich so mit der Zeit oder wenn du halt am so Punkt wieder bist und zurückschaust, wie sich so die Dinge connected haben. Das immer finde ich wahnsinnig spannend und interessant.
Genau, ja.
Auch nicht für Freunde nicht, aber es ist, ich glaube auf jeden Fall ein Schicksal, ne? Dass sich irgendwie so Dinge immer ergeben aus einem bestimmten Grund und das nicht einfach zufällig passiert. Und da sind mir schon viel zu viele solche Dinge passiert im Leben, dass ich daran nicht glauben könnte.
Umso mehr man macht, umso mehr Möglichkeiten ergeben sich.
Ja, ist halt wirklich so. Das ist die so, wenn man nur auf der Couch rumhängt, dann ergeben sich nicht viele Möglichkeiten, auch kein Glück in Anführungsstrichen entsteht, sondern Glück kann man selber erzeugen, indem man einfach viel macht und viel handelt.
Absolut richtig, ja.
Zu der ganzen Zeit warst du noch in der Schule damals oder in welcher Klasse warst du da ungefähr, als du angefangen hast, mit Amazon FBA zu starten oder generell mit deinem ersten richtigen Projekt dann?
Zu dem Zeitpunkt hatte ich mein Abitur fertig, hatte aber noch nicht mit dem Studium angefangen. Das heißt, ich hatte zum Glück auch sehr viel Zeit, die ich dann ins Lernen investieren konnte.
Und Studium hast du dann trotzdem angefangen?
Genau, Studium habe ich dann angefangen. Zunächst mit einem Mathematikstudium, was aber von vornherein nur als, ja, Vorwand gedacht war. Eigentlich wollte ich Wirtschaftswissenschaften studieren. Bin ich reingekommen im ersten Semester, habe mich dann bei Mathe eingeschrieben, einfach um die Vorteile der Fahrkarte nutzen zu können, die man als Student hat. Aber dann auch ein Semester später bin ich in Wirtschaftswissenschaften angenommen worden und habe dann das studiert, tatsächlich bis vor wenigen Wochen.
Was dann passiert?
Dann habe ich das Studium abgebrochen, weil ich jetzt Vollzeitunternehmer bin.
Sehr, sehr schön. Das ist schön zu hören. Also es ist echt immer, finde ich, cool, Stories in die Richtung zu hören, aber auch Leute, die halt einen ganz normalen Job hatten und sich dann ja ein paar Jahren das Ganze erarbeitet haben, dass sie das Ganze jetzt Vollzeit machen können. Denn wenn man einmal an diesem Punkt ist, glaube ich, geht es einfach noch viel, viel schneller voran und man ist halt wirklich in diesem Leben so drin, ne, dass man da gar nicht mehr raus kann, dass es eigentlich nur noch eine Richtung gibt und die geht nach vorne.
Genau, es ist auch ganz wichtig, dass man einfach diesen mentalen Fokus hat. Das merke ich auch jetzt schon, wie sich das verbessert hat. Man hat einfach nichts Zweites, woran man denken muss, wo man sich irgendwie kümmern muss, sondern man kann sein Unternehmen voll in den Vordergrund stellen, zur Priorität machen. Und das ist einfach extrem wichtig, um das Maximale rauszuholen.
Was ist deine Meinung zu unserem Schulsystem an sich, beziehungsweise generell zum Studium? Würdest du sagen, dass unser System dort alles richtig macht? Wo siehst du Schwächen? Was würdest du eventuell sogar verbessern?
Also alles richtig gemacht wird auf jeden Fall nicht. Zum Studium. Es kommt darauf an, was für Ziele man im Leben hat, was man später für einen Beruf ausüben möchte. Natürlich gibt es gewisse Berufsgruppen, wie zum Beispiel einen Anwalt oder einen Arzt. Da kommt man um das Studium nicht herum. Und es ist auch gut, dass diese Berufe niemand machen kann, der keine fest definierten Kenntnisse hat. Wenn man allerdings in Berufsgruppen gehen möchte, die nicht diesem Schema entsprechen, sondern beispielsweise sowas wie Import oder auch wenn man Webdesigner werden will und Co., bin ich der Meinung, dass man viel schneller und viel effektiver lernt, wenn man sich selber vorher die Ziele setzt, was man wissen möchte, was man können möchte und dann einfach proaktiv sich raussucht, welche Kenntnisse und Fähigkeiten braucht man, um das zu erlangen. Weil wenn man selbst und zielgerichtet lernt, ist man einfach schneller und besser als das, wenn einem ein Professor und Co. das vorgibt. So zumindest meine Meinung.
Ich finde auch ein großes Problem ist einfach diese Masse oder dass das System auf diese Masse abzielt. Und es ist auch ganz klar so, dass unser Schulsystem keine Unternehmer ausbildet. Das ist überhaupt nicht der Grund da jemals hinter gewesen, sondern es ist halt wirklich ganz klar dafür da, Angestellte auszubilden, so hart es klingt. Es heißt, finde ich trotzdem auch nicht, wie du sagst, dass es schlecht ist oder gut ist, sondern man muss einfach schauen, was man selber möchte und ob es für den Weg, den man gehen möchte, geeignet ist. Und ich denke, als Unternehmer oder wenn man das Ziel hat, ich möchte selbstständig Unternehmer werden und meine eigenen Unternehmen aufbauen, jetzt abgesehen von einem speziellen Stil oder einer speziellen Richtung, ist es definitiv nicht nötig, studiert zu haben. Das ist ein ganz, ganz großer Mythos. Natürlich, wenn man Arzt und Co. werden will, ja, muss es haben. Und dann sollte man definitiv auch studieren, wenn man das ganze Ziel erreichen möchte. Was ich noch einen sehr interessanten Ansatz oder einen interessanten Artikel gelesen habe letztens, war über das ganze Thema der Automatisierung in der Zukunft, ja, durch AI und viele andere Technologien, welche Jobs die am gefährdesten sind. Und das, was man im Durchschnitt ja eigentlich immer denkt, ist ja, die unteren Jobs, die ganz leicht sind auszuführen, werden als erstes automatisiert. Bauarbeiten, Putzen und Co. Es ist tatsächlich genau andersrum. Das obere Ende wird zuerst automatisiert. Anwälte, Ärzte und Co. Klingt super hart, aber es ist einfach ein Fakt, weil es viel einfacher ist, mit Software einen Anwalt zu automatisieren. Es ist einfach so. Im Gegensatz zu einem Bauarbeiter, wo du erstmal natürlich die ganze Technik, Software brauchst, plus die Person oder plus ein Roboter im Endeffekt, der die Arbeiten ausführt. Ist viel, viel komplizierter, wird deutlich länger dauern als halt rein Software getrimmte Jobs. Genauso wie sich meiner Meinung nach der Job des Arztes in den nächsten Jahren komplett verändern wird, denn der Arzt wird nicht mehr, besser gesagt, er wird Entscheidungen am Ende treffen und wird die ganzen Daten von Robotern und Software bekommen. Das heißt, er wird die Patienten eventuell gar nicht mehr so untersuchen, sondern das macht halt der Roboter. Der hat eine riesen Datenbank, weiß viel besser, was für Muster was sein könnten, was für eine Krankheit und Co. und gibt das dann dem Arzt und der kann das nochmal bestätigen. Und so werden sich unsere Jobs tatsächlich, denke ich, auch am oberen Ende viel, viel schneller verändern. Und das Problem ist, unser Schulsystem jetzt dahinter ist halt darauf überhaupt nicht ausgerichtet. Das ist noch auf die ganz normale Lehre ausgerichtet. Wenn man das so durchsieht in 4, 5 Jahren, wenn man dann jetzt anfängt zu studieren, am Ende fertig ist und den Job will, dann hat sich definitiv zu diesem Zeitpunkt alles verändert, denn das exponentielle Wachstum in diesen ganzen Feldern hat längst begonnen und ist auf schnellem Marsch nach vorne, was ich super, super gefährlich ansehe und ja, interessant wird, was da in der Zukunft auf uns zukommt.
Ja, definitiv. Ich weiß auch noch, dass du mir vor kurzem das Buch Angel, glaube ich, empfohlen hast von einem Angel-Investor. Und er sagt ja sogar auch im Vorwort, dass in 5 Jahren 80% der Programmiererjobs nicht mehr existent sein werden. Das ist ja genau das Gegenteil von dem, was man denkt. Man glaubt ja immer, oh, alles wird softwarebasierter. Dann sind die Programmierer ja die, die wirklich das Sagen haben in unserer zukünftigen Gesellschaft. Er behauptet aber, dass sogar die Programmierer von Algorithmen selbst ersetzt werden. Also, dass ein Algorithmus andere Algorithmen programmieren wird und somit auch dieser Job wegfällt.
Ja, das ist absolut so. Es ist halt natürlich immer noch Spekulation. Ja, viele werden wahrscheinlich auch sagen, nee, glaube ich überhaupt nicht dran. Und was wir hier auch gerade erzählen, ist halt unsere persönliche Meinung dazu und definitiv nicht festgeschrieben oder Fakt und Co. Aber ich finde es super interessant, da mal so in die Zukunft zu schauen und das auch deutlich, deutlich zu überdenken, was für einen Job wir ausüben und in welche Richtung wir uns entwickeln wollen, besonders im jungen Alter, weil wir halt einfach noch so frei und flexibel sind. Ich finde es tatsächlich trotzdem immer sehr cool, in einem Gebiet Spezialist zu sein. Ja, das ist einfach aus dem Grund cool, denn sobald du einfach theoretisch Spezialist, nehmen wir mal das Beispiel in der Ökologie, ja, du hast ein extremes Expertenwissen, dann könntest du theoretisch darüber anderen Leuten weiterhelfen, anderen Leuten lehren, dir ein eigenes Unternehmen drum aufbauen, da du halt dieses Expertenwissen hast. Und ich bin auch der Meinung, man muss sich in bestimmten Bereichen dieses Wissen aufbauen, dass du irgendwo sagst, hey, da bin ich sehr, sehr gut und dann darum das Unternehmertum oder Unternehmen zu schnüren. Ist ganz, ganz powerful und ja, super interessant. Wie zum Beispiel Matthias Niggehoff, den denke ich einige kennen, ist Psychologe, ein sehr normaler Beruf, aber er ist einer der erfolgreichsten Unternehmer mittlerweile oder hat einen erfolgreichen Unternehmerstart hingelegt in den letzten 2, 3 Jahren auf YouTube und durch seine ganzen Seminare, seine Praxis und Co. Was einfach Wahnsinn ist, sich das ja, mal zu veranschaulichen, dass man eigentlich in jedem Beruf durch ein bestimmtes Grundwissen halt auch das Unternehmertum mit integrieren kann.
Ja, das sehe ich genauso. Nur wenn man sich spezialisiert, hat man wirklich die Möglichkeit, auch langfristig zu bestehen, weil man muss einfach einen Vorteil gegenüber den anderen haben. Und den hast du nur, wenn du mehr Wissen hast.
Absolut. Du hast schon gesagt, du lernst oder du findest es besser oder kannst schneller lernen, wenn du es auf die eigene oder in die eigene Hand nimmst. Wie gehst du da vor? Weil das ist natürlich auch nicht für jeden. Ich weiß, dass viele Leute Probleme haben, damit selber oder generell selber sich Dinge anzueignen, konzentriert zu arbeiten. Wie bist du damals vorgegangen, als du dich ins Thema Amazon FBA eingearbeitet hast oder auch in andere Bereiche, dass du da schnellstmöglich das Wissen hast, um auch loszulegen?
Generell, wenn ich was lernen will, in anderen Bereichen sind Bücher tatsächlich die beste Anlaufstelle, weil man dort einfach das Wissen am höchsten konzentriert findet. Bei Amazon FBA war es ein bisschen schwierig, weil es einfach kein Buch speziell zu diesem Thema gibt. Dafür gibt es im Internet einige gute Quellen, sowohl Blogs als auch vor allem Videos auf YouTube. Ich habe sehr viel mit deinen Videos gelernt, auch mit deinem Videokurs. Hannes Blog hilft auch sehr weiter. Und generell denke ich aber, der beste Weg, um Sachen zu lernen, ist einfach, sich mit Leuten zu verbinden, die schon können, was man können möchte. Dann kann man unfassbar schnell und unfassbar viel von den Leuten lernen. Und man hat vor allem auch immer, sobald man irgendwelche Fehler macht oder mal auf Schwierigkeiten stößt, jemanden an der Hand, der genau den gleichen Fehler schon mal gemacht hat und einem genau sagen kann, wie die Lösung aussieht. Von daher sollte es immer das Ziel sein, wenn man sich was aneignen möchte, Leute zu finden, die bereits dieses Level erreicht haben, das man haben möchte. Und mit denen zusammen zu wachsen, an denen zu wachsen und so schnellstmöglich an sein Ziel zu kommen.
Das ist super wichtig und ich finde es sehr cool, dass du es gerade erwähnt hast. Es ist halt an sich auch so ein kleiner Satz, den man halt sehr oft liest, wenn man sich generell mit dem Thema Unternehmertum beschäftigt, der einfach oft gelehrt wird, was einfach daran liegt, dass es Fakt ist, dass es einfach genau so am schnellsten vorangeht. Wie würdest du dort aber jetzt praktisch rangehen, wenn du nochmal am Anfang stehen würdest in einer bestimmten Situation und ja, dich in vielleicht ein neues Thema einarbeitest? Wie würdest du dort, wenn du auf Leute zugehen, deinen neuen Mentor, um mit ihm zusammenzuarbeiten oder auch um von ihm zu lernen und Co. Was wäre da deine Vorgehensweise?
Als allererstes müsste man natürlich erstmal jemanden ausfindig machen, von dem man weiß, dass er dieses Level hat. Bei internetbasierten Modellen ist es recht einfach. Man geht ins Internet und findet dann recht schnell Leute, die dazu anderen Leuten helfen. Es müssen nicht unbedingt Coaches sein. Es gibt zu jedem Thema Facebook-Gruppen als Beispiel. Und in diesen Facebook-Gruppen gibt es auch immer Leute, die Fragen beantworten, völlig uneigennützig. Solche Leute könnte man einfach mal anschreiben und schauen, wie man denen weiterhelfen kann. Klassisches Reziprozitätsgesetz, wenn du was Gutes für jemand anderen machst, möchte er dir auch etwas Gutes zurückgeben. Schau einfach, welche Fähigkeiten du hast, was du gut kannst und wie du vielleicht der anderen Person weiterhelfen kannst. Und im Gegenzug wird sie auch völlig von sich aus wahrscheinlich soweit sein, dir zu sagen, hey, wenn du mal eine Frage hast, stell sie ruhig.
Yes, moin moin hier zu dieser kleinen Einspielung und das Ganze ist wirklich eine persönliche Herzenssache von mir an dich. Und ich denke generell weißt du, was für ein Potenzial Amazon hat, sonst würdest du eben nicht diesen Podcast darüber anhören oder dir Wissen im Internet über das ganze Thema aneignen. Doch ich denke, du weißt eben auch ganz genauso wie ich, dass dort einige Stolpersteine gibt.
Stolpersteine, die ich schon selber getreten bin, Fehler, die ich gemacht habe, wo ich mir im Endeffekt jetzt auch wünschen würde, die damals irgendwie umgehen zu haben und mir eben das Geld gespart hätte. Falsche Produktentscheidung, die richtige Launch-Strategie, Zertifikate und vieles, vieles mehr. Erst letzte Woche hatte ich da ein super, super interessantes Gespräch mit dem Jens, den ich jetzt auch schon seit guten 4 Monaten kenne. Und bei ihm war es eben ganz genauso am Anfang, dass er dort die falsche Produktauswahl getroffen hat und dann im Endeffekt auf einen Warenwert von mehreren 1.000 Euro rumgesessen hat und ihn nicht verkauft bekommen hat. Doch hier gibt es mittlerweile eine ziemlich, ziemlich coole Lösung und das Ganze nennt sich AMC Ventures. Und AMC Ventures ist der allererste Amazon-Inkubator, der die perfekten Bedingungen für dich und dein Unternehmen schafft, von 0 auf über 100.000 Euro Umsatz auf Amazon zu wachsen. Und im letzten Jahr konnten wir hier bereits zahlreiche neue Unternehmen hervorbringen und über die 100.000-Euro-Grenze mitentwickeln. Und genauso war es eben damals auch mit Jens, dass wir mit ihm dann angefangen haben zu arbeiten in AMC Ventures. Und mit unserer Hilfe hat er dann recht schnell die Ware abverkauft bekommen, sein Geld wieder rausbekommen. Und in der Zeit haben wir bis jetzt schon 3 neue Produkte mit ihm zusammen gesourced, auf den Markt gebracht, die sich sehr erfolgreich verkaufen und richtig starke Gewinne abwerfen. Insgesamt bekommst du dort nicht nur die Unterstützung von 1 oder 2 Personen, sondern von über 20 der Top-Experten aus ganz Deutschland. Unternehmer, die bereits 7-stellige Amazon-Unternehmen aufgebaut haben und auch ich bin dort unter anderem vertreten und neben vielen anderen Coachings dabei unterstütze die Teilnehmer sicher an ihr Ziel zu kommen und das nächste Level zu erreichen. Und genau hier setzt seit AMC Ventures zu 100% auf persönliche Betreuung, unter anderem 1:1 Coachings. Und das Team schaut halt hier eben genau über deine Produktauswahl drüber, dass du hier keine Fehler machst, arbeitet eine individuelle Launch-Strategie mit dir zusammen aus und betreut dich eben sicher durch jeden Schritt, damit du eben auch zu 100% deine Ziele erreichst. Und eine der wichtigsten Sachen, finde ich, ist die Community und die echten Freundschaften, die hier in der letzten Zeit schon entstanden sind. Einfach ein unglaublich starkes Netzwerk aus Leuten, die umsetzen, die dich ebenso mit nach vorne ziehen werden. Das heißt, wenn du jetzt mehr dazu wissen willst und dich auf einen der limitierten Plätze bewerben willst, dann schau einfach auf der Website www.amcventures.de vorbei. Dort findest du auch das einfache Bewerbungsformular, was du in ca. 5 Minuten ganz easy ausfüllen kannst. Und wir und das ganze Team schauen immer einmal die Woche drüber durch die ganzen neuen Bewerbungen und wählen dann eben die zielstrebigsten, ambitioniertesten Personen aus, um mit ihm dann einen Telefontermin zu vereinbaren und dann hier eben die finale Entscheidung zur Zusammenarbeit zu treffen. Das heißt, wenn du dich bewerben willst, schau jetzt auf der Website www.amcventures.de vorbei und bewirb dich dort. Und da gibt es auch mal ein schönes Sprichwort am Ende: Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Man muss eben seine Chancen nutzen, um voranzukommen. Man muss wissen, wann diese Chancen da sind. Und das ist einfach wirklich eine einmalige Chance, ein super, super erfolgreiches Amazon-Unternehmen aufzubauen. Das heißt, ich freue mich drauf, wenn ich dich vielleicht schon in den nächsten Wochen oder Monaten bei AMC Ventures dabei sehen kann und mit dir zusammenarbeiten kann, mit den anderen ganzen Experten. Und jetzt wünsche ich dir aber erstmal viel Spaß mit der weiteren Podcast-Folge.
Absolut. Wie würdest du, um da nochmal ein bisschen weiter reinzugehen, diese Person jetzt kontaktieren? Einfach eine Nachricht schreiben. Wie würdest du vorgehen, um hier den ersten Kontakt aufzunehmen, nachdem du, sage ich jetzt mal, gesehen hast, okay, diese 2 Personen scheinen ja wohl sehr gutes Wissen in diesem Bereich zu haben und von denen kann ich bestimmt lernen. Wie würdest du dort vorangehen?
Das kommt auf die Person an. Also je nachdem, wie schwer die Person auch zu erreichen ist. Wenn es jetzt keine Person mit besonders großer Reichweite ist, die aber einfach ein gutes Wissen hat und du ihr einfach eine E-Mail schreiben kannst und du weißt, sie wird sie öffnen und lesen, dann ist das auf jeden Fall ein guter Weg, weil es kommt darauf an, was drin steht. Wichtig ist nur, dass die Person sie wirklich erhält. Wenn es allerdings eine Person ist, die ihre E-Mails wahrscheinlich nicht selbst liest und öffnet, dann musst du ein bisschen kreativer werden, gegebenenfalls ein Paket hinschicken oder über Kontakte, also schauen zum Beispiel, diese Person hat den und den Kontakt und über diesen Kontakt kann ich vielleicht auch an die Person herankommen. Man muss ein bisschen individuell schauen, wie man die Person erreichen könnte und dann versuchen, dem nachzugehen.
Wie würdest du die E-Mail aufbauen? Also in was für einem Stil, sodass du deine Chancen erhöhen würdest, eine Antwort zu bekommen?
Wenn es eine sehr schwer zu erreichende Person ist, würde ich, glaube ich, tatsächlich sogar mit Verkaufstechniken rangehen. Also in den E-Mail-Betreff direkt clickbait-mäßig, wie ich dieser Person weiterhelfen kann. Zum Beispiel als Titel, wie deine Website, wie ich dir helfen kann, deine Website besser konvertieren zu lassen, so als E-Mail-Betreff. Weil wenn die Person dann ihre 20, 50 E-Mails, die sie am Tag bekommt, durchscrollt und sieht diesen Betreff, wird sie auf jeden Fall draufklicken. Und dann würde ich erstmal nur reinschreiben, was ich für die Person tun kann. Und aber auch, warum ich das tun möchte. Das fragt sich das Gegenüber natürlich auch sofort. Einfach reinschreiben, ja, ich freue mich, dass ich dir helfen kann, weil ich denke, dass ich von dir unfassbar viel lernen kann. und möchte in gewisser Weise was zurückgeben. Und so kann man erstmal den ersten Kontakt aufbauen, erstmal nur geben, überhaupt nicht verlangen. Das kommt mit der Zeit ganz automatisch.
Ja, das ist eine sehr gute Strategie und ich finde es besonders interessant, den Punkt, den Klick erzeugen durch so eine Art Clickbait im Titel. Ist tatsächlich so und würde ich auch immer probieren, weil es halt einfach super wichtig ist, dass dieser Klick erstmal erzeugt wird. Am Ende, die Nachricht, klar, sie muss überzeugen, aber erstmal musst du die Person natürlich auf die E-Mail lenken und ja, dafür hilft ein Titel, der direkt Lust macht, das Ganze auch zu lesen, wo man direkt vielleicht so einen Mehrwert dann schon aus dem Titel mitnehmen kann und schon mal weiß, was dahinter steckt, definitiv.
Genau, ist ja genau wie auf YouTube mit den Titeln.
Ganz genau. Ne? Clickbait hast du überall, das ist nicht nur auf YouTube, das hast du bei E-Mails, wie du es sagst, das hast du bei Webseiten, die du aufbaust, bei Amazon theoretisch auch, wenn du dort verschiedene Landingpages über externen Traffic zwischenschaltest, du musst immer Attention erzeugen und das ist eines der wichtigsten Skills, meiner Meinung nach, Aufmerksamkeit zu erzeugen und im zweiten Schritt natürlich dann auch die Person dazu zu bringen, was du möchtest. Das ist ein Riesenthema, können wir gerne auch nochmal gleich drüber quatschen, ich weiß, dass du da dich sehr gerne damit beschäftigst und ja, Bock drauf hast, darüber zu reden, deswegen können wir das gleich gerne nochmal machen. Wir sind ein bisschen abgedriftet. Schule und Co. sind wir gerade ein bisschen rübergerollt, wie man Leute kontaktiert. Finde ich super, super interessant. Ich möchte mal so ein bisschen auf die Anfänge zu deinem ersten physischen Produktbusiness eingehen. Wie bist du da vorgegangen? Und wie lange hat es eigentlich gedauert, bis du dann so dein erstes Produkt auf dem Markt hattest? Und ja, erzähl da mal ein bisschen was zu.
Ja, gerne. Zunächst habe ich mir Produkte rausgesucht und war mir auch schon recht sicher, dass ich eins nehme. Und dann habe ich erst wirklich weiter gelernt, wirklich viel mehr gelernt und gemerkt, oh, da ist die Nachfrage gar nicht so da. War dann froh, dass ich nicht schon bestellt hatte. Habe dann aber durch Zufall tatsächlich, ich glaube, ich habe einfach nur die Bestsellerlisten durchgeklickt, ein ganz cooles Produkt gefunden und das dann auch gesourced. Das hat lange gedauert. Ich glaube, Minimum 2,5 Monate, bis es online war. Und das, obwohl es per Air Express gekommen ist, einfach weil ich das Produkt unbedingt verbessern wollte. Ich wollte es nicht einfach so übernehmen, wie es halt die Konkurrenz macht. Und das hat sich als schwierig dargestellt. Also ich wollte als konkretes Beispiel die Verschraubungen verbessern und dafür Titanschrauben nehmen. Das haben die mir wirklich spezial angefertigt. Diese Titanschrauben waren auch mega tolle Schrauben. Nur hat es irgendwie trotzdem nicht so funktioniert, wie es dann sollte. Von daher alles wieder rückgängig gemacht, wieder die normalen Schrauben. Stattdessen habe ich mir ein cooles Set ausgedacht, um das aufzuwerten. Und so ist dann einige Zeit vergangen, bis es online war. Ich glaube, am Anfang habe ich mir 400 Einheiten bestellt. Das waren dann, mein komplettes Budget war dann erschöpft von, ich glaube, 3000 Euro Startkapital durch die EAN-Codes und Co., die ja noch dazugekommen sind. Aber ich habe dann am ersten Tag 3 Sales gemacht, ohne PPC und habe direkt Panik bekommen, weil ich die Rechnungssoftware noch nicht aufgesetzt hatte. Aber ja, da war ich dann wirklich zu Hause und habe mich gedacht, wow, das kaufen wirklich Leute. Das war der Anfang, das war echt cool.
Ja, 2,5 Monate ging, würde ich sogar noch sagen, relativ fix. Ich meine, wir kennen es ja mittlerweile auch. Ja, dauert so ein Produkt mal 6 Monate, wenn da was dazwischen kommt. Wenn es per Schiff kommt und vieles weitere, hatten wir gerade auch wieder einen Fall bei uns, dass es einfach sehr, sehr lange gedauert hat. Und ja, kann man nicht vermeiden, man hat da oftmals was da oder Dinge, die dazwischen kommen, besonders wenn man lange in die Produktentwicklung investiert und wirklich auch, wie du sagst, halt eine Verbesserung, USP zu haben, was super, super wichtig ist. Nochmal kurz zum Startkapital, wie hast du dir das damals zusammengespart? Ich meine, als Student, ne, hat man da, haben die meisten oder halt, normalerweise hat man nicht so viel Geld. Wie hast du das gemacht? Hast du das schon auf der hohen Kante liegen oder wie bist du dazu gekommen?
Also ich hatte an sich schon Ersparnisse, einfach weil ich nie wirklich viel Geld ausgegeben habe. Durch Geburtstage, Weihnachten und Co. kommt natürlich was zusammen. Und dann habe ich aber auch über ein Jahr ganz normalen Aushilfsjob gemacht mit 8,50 Euro Stundenlohn als Barista an einem Smoothie Stars Stand. Also ich habe wirklich einfach Bananen, Kiwis und Co. in einen Mixer geworfen, habe Smoothies für die Leute gemacht, bisschen gute Laune verbreitet und so mein Startkapital zusammengesammelt.
Sehr, sehr geil. Ja, so muss das. Also, ne, am Anfang musst du Kapital kommen, da ist der Weg an sich egal. Natürlich sollte er ethisch sein, aber ja, finde ich sehr cool.
Bitte nicht mit Drogendeal anfangen.
Ja, ich meine, jeder kann machen, was er will, aber es ist definitiv nicht der richtige Weg, denke ich, da reinzustarten. Und ich kenne viele, die tatsächlich mehrere Nebenjobs haben, um sich zurzeit zum Beispiel mehr Kapital für FBA zu erwirtschaften. Und das ist super wichtig. Und ich denke auch, wieso nicht noch zusätzlich vielleicht 2, 3 Jobs haben, die dir dann am Ende vielleicht als Student nochmal 1.000 am Monat dazu bringen. Das sind dann nach 3 Monaten wieder ein neues Produkt, so gefühlt. Ne? Und das ist halt einfach was man machen muss und durch die Zeit muss man durch. Und ja, finde ich sehr cool. Und auch, dass du dann im Endeffekt dieses Risiko eingegangen bist, dein Kapital, dein eigenes Kapital dort rein zu investieren. Und habe ich, glaube ich, oder denke ich, haben einige Probleme. Hattest du damit irgendwie so Bedenken oder war das für dich super easy? Hast du da nichts dabei gedacht?
Naja, also ich muss sagen, eigentlich hatte ich keine großen Bedenken, weil ich immer das im Hinterkopf hatte, ich gebe sowieso nicht viel Geld aus, ich spare das an, weil irgendwann gibt es eine sinnvolle Investition, wofür ich es nutzen kann. Und das war dann die Gelegenheit, auf die ich quasi gewartet habe. Mir war immer im Hinterkopf bewusst, du willst irgendwas Unternehmerisches machen und da kann man immer Geld gebrauchen. Und das war dann die Gelegenheit, wo ich es endlich einsetzen konnte. Andererseits natürlich, wenn du deinen kompletten Ersparnis nach China überweist und erstmal nichts zurückkriegst, hast du ein bisschen Bammel und fragst dich so, oh Gott, kriege ich das jemals wieder auf mein Konto oder ist das jetzt endgültig weg in Alibaba verschwunden?
In Alibaba verschwunden.
Genau, aber tatsächlich habe ich ja dann die Ware bekommen und habe sie auch verkaufen können. Hat sich also gelohnt, das Ganze relativ risikoreich aus meiner damaligen Sicht nach China zu überweisen. Mittlerweile weiß ich, die Chinesen sind ein relativ ehrliches Volk und natürlich wollen die auch gute Geschäftsbeziehungen. Von daher braucht man sich eigentlich keine Sorgen machen, dass das Geld dort verschwindet.
Ja, und ich muss auch sagen, seit mittlerweile 2 Jahren in dem ganzen Online-Handel-Bereich noch nie einen Fall gehabt, wo jemand nichts bekommen hat für sein Geld. Also das ja, ist zum Glück noch nie passiert und sollte auch hoffentlich oder hoffentlich höre ich davon demnächst und in Zukunft keine Geschichte. Man weiß ja nie, aber das Risiko ist schon super, super gering. Was viel öfter ist, ist schlechte Ware, schlechte Qualität oder nicht so gute Qualität, wie man es erdacht hat. Aber auch dafür gibt es immer Lösung. Können wir auch gerne gleich nochmal drüber quatschen. Du hast gesagt, dein erstes Produkt, da gab es, ja, hast du erstmal Zeit investiert, um das Ganze zu verbessern, hat es dann auf dem Markt die ersten 3 Sales am Tag. Wie ging das mit dem Produkt weiter? War das dann eine reine, ja, Bergauffahrt, immer eine positive Erfahrung oder ging es dann auch mal bergab, gab es Probleme und Co.?
Es ging eigentlich konstant bergauf, aber natürlich waren Rückschläge dabei. Also zunächst hatte ich ja 400 Einheiten, dann habe ich 500 Einheiten nachbestellen können, war allerdings 5 Wochen out of stock zwischendrin, weil einfach, ja, wenn man das Kapital nur hat für 400 Einheiten und man muss ja theoretisch schon nachbestellen, wenn man noch 300 in Stock hat, eigentlich schon viel früher. Ich habe halt erst nachbestellen können, als ich noch 80 Einheiten in Stock hatte, war dann entsprechend lange ohne Lagerbestand dort. Bin dann mit 500 Einheiten wieder reingekommen. Dann, glaube ich, 800 Einheiten war der nächste Schritt. Dazwischen war ich wieder 3 Wochen out of stock, eben aufgrund des Cashflow-Problems. Und dann stand auch schon das Chinese New Year vor der Tür. Ich weiß nicht, inwieweit ihr da involviert seid, aber Chinese New Year bedeutet, dass die Chinesen die Fabriken verlassen, zu ihren Familien gehen und dann erstmal ein paar Wochen weg sind. Ich glaube, 2, 3 Wochen. Das ist immer Ende Januar, Anfang Februar. Und leider passiert es oft, dass sie dann nicht mehr zurück in die Fabrik kommen. Ihnen gefällt es dann irgendwie zu Hause doch besser oder sie suchen sich einen neuen Job und deshalb wird die Belegschaft der Produktion meistens sehr durchgemischt und man sollte auch die ersten 4 Wochen nach Wiederaufnahme der Arbeit nicht bestellen, weil halt die Qualität ein Glücksspiel ist. Sie kann katastrophal werden, weil die Arbeiter noch gar nicht eingeübt sind und deshalb sollte man auch vermeiden, in diesem Zeitraum zu bestellen. Ich hatte dann also im Dezember gerade so meine 800 Einheiten bezahlen können. Und dann stand aber auch schon bald das Chinese New Year vor der Tür und ich musste irgendwie 2,5 Monate dann Nachfrage abdecken. Hab mir dann von meinem Vater 4.000 € geliehen, die er zum Glück auch hatte und mir leihen konnte. Sonst wäre ich wahrscheinlich mal wieder ewig out of stock gewesen. So konnte ich das Produkt wenigstens in Stock halten. Hab dann auch weiterhin konstant gut verkauft. Ich glaube, am Ende war das Produkt zwischen 15 und 20 Sales am Tag. Das war schon ganz gut. Nur bin ich halt wirklich nicht von der Stelle gekommen. Ich hatte gerade immer so viel Geld, um nachbestellen zu können. Bin meistens trotzdem out of stock gegangen. Am Ende hatte ich gerade genug Geld, um die Schulden bei meinem Vater zurückzahlen zu können. Also ich bin nicht wirklich vorangekommen aufgrund des Cashflow-Problems und habe mich deshalb dann auch entschlossen, das Produkt bzw. das Listing zu verkaufen, um Kapital frei zu machen und in neue Produkte investieren zu können.
Sehr interessante Story und ich finde, daran sieht man nochmal schön, dass nicht alles immer nur schön und super funktioniert, sondern auch ja, es Zeiten gibt, an denen es immer wieder Probleme gibt und besonders, wenn man halt ein limitiertes Budget hat, sich ein Produkt gut verkauft und der Einkaufspreis vielleicht auch noch ein bisschen höher ist und nicht vielleicht bei 40, 50 Cent liegt, wie bei der, ja, wie bei anderen Produkten und das lag ja bei deinem definitiv nicht. Das weiß ich auch persönlich, dass man einfach zu diesen Dingen wie Out of Stock und Co. ja, gezwungen wird und dagegen auch einfach nichts machen kann, außer sich mal Geld zu leihen und dann halt natürlich in größere Bestellmengen zu investieren. Du hast eben nochmal gerade so ein bisschen den Verlauf angesprochen des ganzen Produktes und jetzt auch am Ende dann den Verkauf oder dass du dir überlegt hast, das Ganze zu verkaufen. Wie bist du da vorgegangen? Und ja, erstmal nochmal, wieso? Wieso wolltest du es genau verkaufen? Ich meine, du hast dann eben gesagt, du machst 15 Verkäufe. Was war da jetzt die größte Intention erstmal dahinter?
Die Intention dahinter war, dass ich eben nicht wirklich von der Stelle gekommen bin. Ich hatte gerade genug Geld, um das Ganze in Stock zu halten. Und ich habe mir halt überlegt, ich habe jetzt entweder das gebundene Kapital und mache das so weiter wie aktuell, dass ich nicht wirklich vorankomme. Oder ich habe das gebundene Kapital, was ja frei wird, wenn ich das Produkt verkaufe, plus den Verkaufspreis und kann das Geld wieder in ein neues Produkt stecken, von dem ich mir sicher war. Also ich habe so sehr in meine Fähigkeiten vertraut, dass ich mir dachte, gut, wenn ich das Geld in ein anderes Produkt stecke, verkaufe ich das wieder genauso gut. Und ich habe halt noch den Verkaufspreis obendrauf. Und deshalb habe ich mich dann tatsächlich entschlossen, das Ganze zu verkaufen, um eben so an weiteres Kapital zu kommen, um schneller wachsen zu können. Und habe das dann in unserem internen Coaching-Programm, die Level Up Family, ich weiß nicht, inwieweit das hier auf dem Podcast schon mal besprochen wurde, auf jeden Fall kann Lukas bestimmt in die Shownotes nochmal einen Link packen. Da habe ich das Ganze dann angeboten. Ich habe gesagt, ich habe ein laufendes Produkt. Ich weiß, dass hier gute Leute drin sind, die was damit anfangen können. Und ich möchte es in gute Hände geben. Wer Interesse hat, soll mir doch mal schreiben. Und es hat wirklich keine 10 Minuten gedauert. Da hatte ich, glaube ich, 6 Anfragen von Leuten. Und habe mich dann auch wirklich innerhalb von wenigen Minuten mit einer Person einigen können. Habe das Produkt verkauft. Rückblickend deutlich zu günstig verkauft. Ich könnte bestimmt den 2- oder 3-fachen Verkaufspreis nehmen. Aber das wusste ich damals einfach nicht besser. Man lernt daraus, ist auch gut. Und es hat auf jeden Fall gereicht, um mein Produkt-Sourcing-Tempo deutlich erhöhen zu können. Ich habe dann aber auch wieder den Fehler gemacht, dass ich eben nicht vorher angefangen habe zu sourcen. Also dann stand ich da, ohne Produkt, habe ja meins verkauft, mit Kapital, aber hatte eben nichts gesourced. Und das war total blöd rückblickend, denn ich hätte einfach viel früher anfangen können mit dem Sourcen. Ich habe mir aber gedacht, gut, was sollst du jetzt sourcen? Du hast eh kein Geld, um irgendwelche Produkte zu bestellen und habe es einfach nicht gemacht. Wäre schlauer gewesen, wenn ich das bereits gemacht hätte, dann bereits die Supplier-Daten und die Details schon aus der Schublade holen könnte und einfach nur noch sagen, let's go, legt mit der Produktion los. War leider nicht so, von daher hatte ich wieder ein Loch drin von mehreren Monaten, wo ich kaum Warenbestand hatte. Ein Produkt hatte ich da noch. Und das kam relativ schnell nach, weil ich mich da schon etwas früher mit auseinandergesetzt hätte. Aber ich hatte dann das Geld auf dem Konto liegen und konnte es nicht ausgeben. Und es war mindestens genauso frustrierend, wie Nachfrage zu haben, die man nicht stillen kann. Ja, aber auch diese Zeit war irgendwann rum. Dann hatte ich endlich genug gesourced, konnte das Kapital zum Einsatz bringen und so dann mein Produktportfolio endlich auch deutlich erweitern.
Finde ich einen interessanten Ansatz und ich weiß auch, dass es viele Seller in den USA so machen, dass sie Produkte aufbauen und direkt wieder verkaufen. Also das ganze Listing und das Produkt dahinter, was du ja auch gemacht hast, nochmal kurz zum Verständnis. Also du hast ja nicht dein Unternehmen verkauft oder sonstiges, sondern im Endeffekt das ganze Listing und das Produkt dahinter. Wir können gleich nochmal drüber reden, wie du das gemacht hast und was da die beste Methode ist, um das Ganze zu machen, falls das auch vielleicht jemand bei seinem eigenen Produkt oder daran interessiert ist. Generell die Strategie dahinter ist ja ganz einfach. Wir haben ein limitiertes Budget, können ein Produkt auf den Markt bringen. Wie du sagst, ist es halt ne, einfach dann oftmals vom eigenen Kapital nicht machbar, das Produkt so zu skalieren, wie man es vorhat. Und dann probiert man halt einen Exit zu finden oder auch generell den Verkauf des Ganzen. Normalerweise kann man sagen, man kann so circa den dreifachen Preis des Jahresgewinns nehmen. Das heißt, Produkt A macht 1.000 Euro im Monat, rein Gewinn, hochmultipliziert auf das Jahr sind 12.000 Euro, multipliziert mit 3 wären dann 36.000 Euro. Und das wäre dann der Verkaufspreis für dein Produkt. Und jetzt musst du dir mal einfach vorstellen, was du machen könntest, wenn du auf einmal ein Startkapital wieder von 36.000 Euro hast und hast jetzt die ersten 4-5 Monate in dieses erste Produkt investiert. Wahnsinn, würde ich sagen. Und auf jeden Fall eine Möglichkeit, die wir uns und jeder sich im Hinterkopf haben sollte, wenn man schneller skalieren möchte. Weil, Produkte oder oftmals sind Entscheidungen am Anfang, besser gesagt, halt so getrimmt, dass man ab und zu auch mal ein Produkt nimmt, wo das Budget halt einfach gar nicht ausreicht, um das wirklich so im Stock zu halten. Ich meine, bei dir war es das Gleiche. Du hattest ein Produkt, wo das nicht der Fall war mit deinem geringen Budget. Und ja, es war, denke ich, auch die richtige Entscheidung, das frei zu machen und dich auf die nächsten zu konzentrieren.
Genau. Der Ablauf dahinter vielleicht noch zur Erklärung ist, dass man eine Variante anlegt mit einer neuen ERN, die ERN des Käufers. Und der Käufer bekommt dann einfach von dir die Daten des Suppliers. Das heißt, er kann nachbestellen, Wenn du die Marke bei der DPMA eingetragen hast, kannst du die auch überschreiben lassen. Genauso mit der Markenregistrierung bei Amazon, die kann man aufheben lassen. Und dann bestellt also der Käufer einfach genau das Produkt, was du auch mal bestellt hast, bei deinem Hersteller mit deinem Logo drauf. Und durch die Variantenanlegung mit seiner ERN kann er das dann auch über das gleiche Listing einfach anbieten. Du hörst natürlich im Gegenzug auf, über dieses Listing zu verkaufen, sodass nur noch seine Variante dort stehen bleibt und er das Listing mit Bewertungen, mit Ranking und Co. einfach übernehmen kann.
Natürlich sollte man einen Vertrag aufsetzen, damit das da geregelt ist, wenn es nicht der beste Freund ist, obwohl auch da würde ich persönlich immer zum Vertrag raten, den man dort aufsetzt für so einen Verkauf, damit einfach Dinge geregelt sind, wie dass du aufhörst, über das Listing zu verkaufen, weil sonst könntest du es ja theoretisch einfach weitermachen, nachdem du das Geld bekommen hast. Und das sollte im Normalfall definitiv vertraglich hier geregelt sein. Gut, du hast das Ganze verkauft, hast deutlich Startkapital. Wie bist du vorgegangen? Du hast gesagt, Sourcing zu spät angefangen, war dann bestimmt super viel Arbeit, alles auf einmal sozusagen wieder nachzuholen. Hattest du schon Produkte in der Hand oder ging es dann nochmal von neu los, dort zu suchen und dann diese ganzen Prozesse wieder von neu aufzuziehen?
Wie gesagt, ein Produkt hatte ich relativ schnell dann. Das war aber auch ein sehr niedrigpreisiges Produkt. Das hatte ich vorher schon ins Auge gefasst und auch schon früher mit dem Sourcen angefangen, wo ich noch das erste Produkt hatte, weil es einfach sehr, sehr niedrigpreisig war und ich weiß, ich brauche nicht viel Kapital, um das dann auf die Beine zu stellen. Und deshalb war es recht schnell da. Aber den größten Teil des Geldes, den hatte ich dann halt auf dem Konto liegen und noch überhaupt nicht mit dem Sourcing angefangen. Und da hatte ich mir zunächst überlegt, welche Strategie ich überhaupt angehen will. Brandbuilding-Strategie, also wirklich eine Marke aufbauen, zusammenhängende Produkte oder die Nischenfüller-Strategie. Einfach schauen, wo werden große Umsätze gemacht, wo kann ich noch einsteigen, wo sehe ich großes Optimierungspotenzial und einfach das Geld quasi entscheiden lassen, den Cashflow entscheiden lassen. Und habe mir dann gedacht, ja, Markenaufbau ist cool, das willst du machen. Habe mich dann näher mit diesen Produkten auseinandergesetzt, die eben in den Markenbereich fallen. Und dann aber auch gemerkt, gut, irgendwie gibt es da nicht so viele. Natürlich, es gibt drei, vier Produkte, die haben ganz gutes Volumen, aber dann wäre auch schon Ende Gelände, was Amazon angeht. Und das Potenzial wäre größtenteils ausgeschöpft, weil es eine sehr, sehr kleine Nische ist. Von daher habe ich meine Strategie dann mittendrin doch nochmal geändert. Habe natürlich wieder viel Zeit beim Sourcing verloren für die neuen Produkte, die ich dann doch nicht machen wollte. Und habe mir gedacht, gut, suchst du jetzt lieber nach Cashflow-Produkten, das ist wahrscheinlich die bessere Strategie. Weil mein langfristiges Ziel tatsächlich nicht ist, eine Marke aufzubauen, sondern eigentlich nutze ich Amazon nur dafür, Startkapital für weitere unternehmerische Projekte zu sammeln. Die Cashflow-Strategie erschien mir deshalb am schlüssigsten und ich habe mich dann erneut auf Produktsuche und Sourcing begeben und ja, einfach wirklich komplett Amazon durchforstet, richtig tief drin gewesen, verrückte Produkte entdeckt, einige echt coole Produkte mit gutem Potenzial entdeckt. Und dann klassisch auf Alibaba gegangen, mit dem Sourcen begonnen, sodass die dann teilweise recht schnell, weil es einfache Produkte waren, teilweise aber auch jetzt immer noch nicht, obwohl es Produkte sind, die damals angefragt wurden, immer noch nicht online sind. Also Sourcing ist sehr variabel, kann manchmal ewig dauern, kann manchmal ganz schnell gehen. Und so hatte ich dann nach einer Zeit ein etwas größeres Produktportfolio, was jetzt immer noch beständig erweitert wird.
Ja, so muss das. So muss das. Immer neue Produkte auf den Markt bringen. Mittlerweile hast du ja auch einen Sourcing Agent, den gleichen, den ich tatsächlich nutze. Unseren kleinen Engel in China, der uns
Genau.
dort deutlich unterstützt. Ist eine super Erleichterung und ich kann auch wirklich jedem nur empfehlen, hier diesen Schritt zu gehen, sobald man einige Produkte hat und ja, dort auf Hilfe zuzugreifen. Und man findet dort sehr leicht was und ich kriege auch oft die Frage, wie findet man sowas? Es gibt verschiedene Seiten, Freelancer-Seiten wie Upwork und Co. Da kann man schon mal schauen. Da gibt es definitiv Sourcing-Agents oder Leute, die auch schon in China sind und dort arbeiten. Man kann sich in den Facebook-Gruppen gerne mal umhören. Da sind auch viele Leute, die dauerhaft in China unterwegs sind, viele Kontakte haben. Man kann selber rüberfliegen. Flug und Hotel für 2, 3 Wochen kosten dich vielleicht 1000 bis, ich würde mal 2000 Euro sagen, wenn du dir was Vernünftiges holst und dort übernachtest und dann selber auf Suche gehen. Ein Vollzeitmitarbeiter in China ist auch sehr, sehr günstig. Also es gibt genug Wege, wenn man will. Und ich denke, es ist keine Ausrede zu sagen, das ist so schwer, da jemanden zu finden. Es ist möglich, du musst halt einfach nur viel Arbeit reinstecken, um dort jemanden zu finden, der dich beim Sourcing unterstützt. Du hast schon gesagt, Sourcing, einer der schwersten Bereiche im Endeffekt. Und ich würde auch sagen, dass es nicht nur der schwerste, sondern auch der wichtigste Bereich ist. Worauf achtest du bei deinen Suppliern, um zu sagen, hey, mit dem arbeite ich zusammen? Wie gehst du davor, um wirklich erstmal herauszufinden, wer die beste Qualität hast und was ist da deine Strategie, um wirklich richtig gute Produkte auf den Markt zu bringen, was meiner Meinung nach die Grundlage für den Erfolg auf Amazon ist.
Genau, also langfristig kann man auf jeden Fall nur bestehen, wenn das Produkt qualitativ mindestens so gut ist wie das der Konkurrenz. Ganz wichtig dabei ist natürlich erstmal die Kommunikation mit dem Hersteller und da finde ich wichtig, ist er ehrlich zu dir. Ich frage wirklich alle möglichen Bereiche ab, auch total unnötige Bereiche wie Größe der Firma, Anzahl der Mitarbeiter, einfach nur um zu schauen, wie ehrlich ist er in der Kommunikation mit mir. Wenn Hersteller beispielsweise sagt, ja, wir sind jetzt nicht so groß, aber wir bauen gerade an. Oder auch wenn mir jemand offen sagt, ja, wir sind eine Trading Company und gar nicht Selbstmanufacturer, dann ist das für mich auf jeden Fall schon mal sehr wichtig, weil ich weiß, die Person ist ehrlich zu mir und versucht mich nicht hinters Licht zu führen. Und das ist für eine langfristige Beziehung einfach extrem wichtig. Zum Beispiel habe ich bei einem Produkt einen Supplier, ich habe ihm ein Bild geschickt von seinem Produkt, weil ich eine Frage dazu hatte und im Hintergrund die ganzen anderen Samples gesehen. Und da hat er irgendwie von sich aus gesagt, probier doch mal den Test und den Test, weil er hat sich mit dem Material ja sehr gut ausgekannt. So kannst du die beste Qualität herausfinden. Diese Tests kannte ich vorher gar nicht, habe ich dann gemacht und natürlich war dann auch deutlich zu sehen, welche Produkte nicht gut waren und welche gut waren. Seine Produkte waren gut und einfach, dass er diese Offenheit und Ehrlichkeit mit mir teilt, war es für mich schon wert, mich für ihn zu entscheiden. Und genau. Jetzt habe ich, glaube ich, gerade einen kleinen Aufhänger. Was war der zweite Teil der Frage?
Wie du dann am Ende auch wirklich, wenn du das Produkt bei dir behast oder wie viele Samples bestellst du, wie achtest du dann wirklich auf die Qualität, was für Tests machst du mit den Produkten, das ganze Thema jetzt wirklich, wenn du verschiedene Supplier kontaktiert hast und wirklich herausfinden willst, mit wem du zusammenarbeiten willst, abgesehen von der Kommunikation.
Ah ja, genau. Kommunikation ist natürlich wichtig, aber die Qualität kann man einzig und allein am Produkt selbst beurteilen. Samples umso mehr, umso besser. Minimum 3 ist so bei mir die Regel. Und dann erstmal ganz standardmäßig rangehen. Wenn ich ein normaler Kunde wäre, das Produkt benutzen, welche Dinge fallen mir auf, würde mich irgendwas als normaler Kunde stören. Dann habe ich noch einen Joker, das ist mein Vater, der bei Produkten generell extrem kritisch ist. Ich kann ihm geben, was ich will, er findet immer Fehler daran. Was natürlich unfassbar hilfreich ist beim Sourcing, weil genau die Fehler sind dann auch die, die bei den Bewertungen beanstandet werden. Und zu guter Letzt, versetze mich in einen, ja, sagen wir mal, blöden Kunden und versuche das Produkt so zu benutzen, wie man es eigentlich nicht benutzen soll. Versuche es kaputt zu machen und schaue, welches Produkt auch das am längsten aushält, welches als letztes kaputt geht oder vielleicht welches die besten Überreste hat, um so einfach dahinter zu kommen, wo die besten Materialien verwendet werden, wo am saubersten gearbeitet wird.
Ganz wichtig. Ich finde auch diesen Punkt mit der kritischen Person so wichtig und ich denke, jeder sollte sich diese Person suchen in seinem Umfeld, die einfach diese Rolle auch mal übernimmt. Da kann man auch super gut reinschlüpfen. Da kannst du einfach jemand sagen, hey, du sollst jetzt mal die kritischste Person sein, die es gibt. Du sollst jeden winzigen Fehler hier bemängeln, den du finden kannst. Oftmals habe ich dort die Erfahrung gemacht, dass die Familie an sich nicht unbedingt super geeignet ist, weil die dir ungern die Wahrheit sagen oder einfach oftmals ein bisschen Probleme damit haben und dich natürlich immer unterstützen wollen, das dann nicht so gerne machen, dass sie dir sagen, hey, das finde ich super scheiße.
Da hat mein
Deswegen
Vater
ist
keine
es,
Hemmungen.
das ist perfekt bei euch, also eine super gute Beziehung und ich finde auch, ich schätze Menschen persönlich, muss ich auch sagen, super doll, die halt wirklich einfach ihre Meinung sagen und die einfach sagen, das ist scheiße und das gefällt mir nicht und das hilft einem als Mensch einfach persönlich weiter. Aber nochmal kurz, um zurückzukommen, Freunde oder Verwandte, die nicht unbedingt jeden Tag was mit dir zu tun haben, diese starke persönliche Bindung haben oder diese super starke, sind dafür oft besser geeignet. Und dann kannst du ihn einfach fragen, hey, nimm die super kritische Rolle rein und mach das Produkt mal richtig, ja, fertig, wenn du es als Kunde bekommen würdest und sag mir alles ins Gesicht. Das hilft Wunder, hilft super viel und auch die Tests, wie du angesprochen hast, die das Produkt unter Extremsituationen testen, ganz wichtig, um ja, hier die Fehler und Co. rauszufinden und dann natürlich auch umzusetzen und nicht sagen, ja, das hat jetzt hier 10 Fehler.
Das
Das
andere hat nur 9, dann nehme ich das mit 9 Fehlern. Nein, bitte auch wirklich auf die Fehler eingehen und schauen, welche Lösung man finden kann.
und ich denke, unser beide oder wir haben beide die Einstellung, lieber 1, 2 Monate warten und wirklich ein sehr, sehr gutes Produkt auf den Markt zu bringen, anstatt einen Monat schneller zu sein und das schlechte Produkt auf den Markt zu haben. Ne?
Absolut richtig.
Ja. Ja, sehr cool. Ich will mir jetzt nochmal zum Abschluss so ein bisschen zum Ende mit dir so auf deine Best Learnings oder deine besten Hacks aus verschiedenen Bereichen eingehen. Ich weiß, dass du dich super gerne mit dem Thema Verkaufstexte und Co. beschäftigst und generell mit dem Thema Marketing. Deswegen würde ich da einstarten, was für dich die wichtigsten Faktoren sind, um auf Amazon Attention zu bekommen, Aufmerksamkeit, da haben wir vorhin am Anfang schon mal drüber gesprochen, über das ganze Thema, wie wichtig es eigentlich ist, im Leben Aufmerksamkeit zu bekommen. Und auch genauso, denke ich, ist es wichtig, auf Amazon erstmal den Kunden auf dein Listing zu bekommen. Was du dafür nutzt, wie du da vorgehst und was da so ein bisschen so deine Tipps sind für Leute, die das eventuell noch ein bisschen bei seinen oder bei ihren eigenen Produkten optimieren wollen.
Generell, um die Click-Through-Rate zu erhöhen, also die Kunden, die dein Listing sehen und der Anteil derer davon, die dann wirklich auch das Listing öffnen, sind die Bilder bzw. das Startbild ganz entscheidend. Also das muss einfach anders sein als das der Konkurrenz. Muss dir vorstellen, der Kunde hat die erste Seite vor sich mit, früher waren es 3, jetzt wo die Produkte vertikal angeordnet sind, sogar 6 Produkten. Und da muss man einfach herausstechen, was das Bild angeht. Nur wenn das Bild wirklich mal aus einer anderen Perspektive aufgenommen ist oder irgendwie eine andere Darstellung hat, dann sind die Kunden sofort darauf fokussiert und dann hat man natürlich auch die bessere Chance, dass sie tatsächlich klicken. Gleiches beim Titel. Es ist natürlich unschön, wenn man es, wie man es bei den chinesischen Händlern oft sieht, nur Keywords einbaut, ellenlange Texte und wirklich nur ein Schlagwort ans nächste rein. Viel ansprechender ist es tatsächlich, indem man die Vorteile in den Vordergrund stellt und wirklich Sätze schreibt im Titel. Natürlich muss das jetzt kein Satz mit 3 Nebensätzen und 4 Adjektiven sein, aber wirklich halt einfach darauf achten, dass man es gut lesbar gestaltet und nicht ein Keyword ans nächste hängt. Wenn man einfach schreibt, das ist das Produkt und das hat den und den Vorteil, wirkt das auf den Kunden natürlich viel ansprechender, als wenn da steht Knoblauchpresse, Gewürzpresse, Presse, Knoblauch. Gleiches gilt dann auch im Listing selbst. Aber beim Titel finde ich auch wichtig, dass er wirklich nicht zu lang wird. Bei 120 Zeichen als Beispiel macht Amazon entweder einen Zeilenumbruch oder schneidet den Titel gar ab. Das versuche ich immer zu vermeiden. Ich lasse meinen Titel also maximal 120 Zeichen lang werden. Und das hat auch wieder den gleichen Effekt wie bei den Fotos. Wenn man aus Kundensicht die erste Seite betrachtet, hat man eigentlich immer Titel, die über 2, teilweise sogar 3 Zeilen gehen und total überfüllt sind. Wenn man dann ein Produkt dort stehen hat, wo wirklich knapp und kurz auf einer Zeile die Vorteile runtergebrochen sind, dann fällt das einmal optisch auf und zum anderen, wenn man dann anfängt zu lesen, ist es natürlich deutlich ansprechender.
Ja, hast du absolut recht. Hast du sonst noch irgendwie was, wie du generell beim Aufbau, beim Erstellen und das Listing vorgehst? Wie beschäftigst du dich mit dem Produkt, um wirklich herauszufinden, was für eine Story du im Listing erstellen möchtest und wie du das Ganze aufbaust?
Ganz wichtig ist dabei das USP. Also man hat sich ja hoffentlich beim Sourcing vorher überlegt, was hat mein Produkt, was die Konkurrenz nicht hat, was ist mein Alleinstellungsmerkmal. Und in der Regel ist es tatsächlich so, dass Kunden sich zu Produkten nur eine Eigenschaft merken. Sie merken sich nicht, das ist das Tollste, das ist das Längste und das ist das Grünste, sondern sie merken sich nur, das ist das Längste als Beispiel. Sie haben eine Eigenschaft, die sie mit dem Produkt verbinden. Und dementsprechend muss man sich vorher auch im Klaren darüber sein, was diese Eigenschaft beim eigenen Produkt ist. Dann kann man seine Texte nämlich genau darauf targetieren, das in den Vordergrund stellen und so proaktiv bestimmen, welche Eigenschaft der Kunde mit dem Produkt verbinden soll. Im Detail gelingt es dann am besten, indem man wirklich aus Kundensicht schreibt. Das heißt, man versucht zu finden, wie das Produkt deinem Kunden weiterhilft und nicht, was das Produkt kann. Als kleines Beispiel, es wäre nicht so toll zu schreiben, wir achten sehr auf Qualität, damit sie zufrieden sind, sondern sie sind immer zufrieden, da wir sehr auf Qualität achten. Immer den Kunden an erste Stelle stellen, was er davon hat und weniger über sich selbst und das Produkt reden, sondern tatsächlich darüber, wie man das Leben des Kunden verbessern kann, wenn er jetzt dieses Produkt kauft.
Sehr interessant. Was ich da auch immer probiere, ist das Ganze auch in den Bildern schon mit reinzubringen, diesen einen USP. Und ich denke auch, das ist so ein bisschen das größte Learning, was hier viele mitnehmen können, dass man nicht probiert, 50.000 Vorteile zu nennen, die anderen die alle nicht haben. Denn das, wie gesagt, hast du schön gesagt, der Kunde kann sich das nicht merken und der Kunde, dem bleibt eine einzige Sache im Kopf, die er mit deinem Produkt verbindet. Und das sollte natürlich das größte oder der größte Schmerz sein, den dein Produkt im Gegensatz zu den anderen nicht erfüllt. Und dass man das auch in den Bildern kommuniziert, wenn es möglich ist. Es ist natürlich nicht bei jedem Produkt möglich, aber bei sehr, sehr vielen. Denn die Attention liegt halt zuerst auf den Bildern, Titel, Bullet Points und eventuell nochmal die Beschreibung am Ende. Und das, denke ich, ist ein super, super wichtiges Learning. Und ich sehe auch immer, dass Leute probieren, 10.000 Dinge zu kommunizieren und am Ende kommunizierst du gar nichts, anstatt eine Sache wirklich mit deiner Marke hier in Verbindung zu bringen. Ja. Schaltest du zurzeit Traffic und Co. wirklich nur auf Amazon? Also bist du zurzeit noch nur auf Amazon fokussiert? Weil das sind auch immer so Dinge, die ich von sehr vielen Leuten höre, die auf Amazon verkaufen und jetzt aufs nächste Level wollen und sagen, ja, Facebook-Traffic, voll cool, Google und Co., blablabla, kommen tausend Sachen in den Kopf und es wird auf so viel sich fokussiert. Bist du da doch sehr lean aufgestellt? Was ist dein Grundprinzip, um zu wachsen? Du machst mittlerweile mittlere fünfstellige Umsätze im Monat und dein Ziel ist, denke ich, auch in Zukunft da zu wachsen. Also einmal so ein bisschen dein Ziel. Wohin möchtest du mit deinem Unternehmen, mit deinem Business? Was sind dort deine Ziele? Und dann natürlich auch, wie willst du das Ganze erreichen? Was ist dein Grundprinzip, auf das du dich fokussierst?
Genau, also erstmal zur Zielsetzung. Die ist eigentlich, so viel Cashflow wie möglich zu generieren. Ich hatte ja angesprochen, es soll nur als Cashflow-Motor dienen, das ganze Amazon-Projekt. Und dementsprechend habe ich da auch als einziges Ziel wirklich den Cashflow gesetzt. Möglichst hohe Umsätze fahren, möglichst großen Wachstum dahinter. Und das gelingt am besten, indem man stark dem Pareto-Prinzip folgt. Ich weiß, dass du auch ein großer Fan davon bist. Genauso geht es mir auch. Und zwar besagt das Prinzip, dass man mit 20% des Aufwandes 80% des Ergebnisses erreichen kann. Und für die restlichen 20% des Ergebnisses muss man wiederum 80% Aufwand in Bewegung setzen, was natürlich sehr unökonomisch ist. Genau deshalb bin ich auch nicht der Meinung, dass man unbedingt viel mit Facebook-Traffic und Co. arbeiten sollte, erst recht nicht, wenn man, wie ich, diese Cashflow-Strategie fährt. Amazon hat intern zahlreiche Werbemöglichkeiten über PPC beispielsweise. Und allein damit kann man mit unfassbar wenig Aufwand, so eine Kampagne hat man in wenigen Minuten aufgesetzt, schon deutlich mehr erreichen als mit einer Facebook-Kampagne, die man wahrscheinlich wochenlang optimieren muss und die dann immer noch gerade so profitabel läuft, weiteren Traffic dazu zu holen. Aber man muss sich wirklich in jeder Situation fragen, das, was ich gerade tue, steigert das meinen Umsatz, bringt es mich wirklich aktiv weiter? Weil dann kommt man meistens zu dem Ergebnis, einfach neue Produkte zu sourcen, steigert den Umsatz deutlich mehr, als wenn man sich jetzt intensiv mit Facebook-Kampagnen oder externem Traffic auseinandersetzt. Anders sieht es natürlich aus, wenn man die Brand-Building-Strategie verfolgt. Da ist es wichtig, dass man sich auch ein Brand-Image schafft, dass man außerhalb von Amazon präsent ist und sich solche Dinge wie beispielsweise eine E-Mail-Liste aufbaut, was natürlich über externen Traffic am besten gelingt.
Ich sehe das Ganze ganz genauso und ich denke auch, dass viele Leute am Anfang immer an diese Brand denken. Was man dort aber hinter nicht sieht, ist, dass, um eine Brand zu bauen, Marketing zu betreiben, sehr viel Geld notwendig ist. Es schneidet sich so ein bisschen, weil am Anfang hat man ja kaum Kapital, du bringst die ersten Produkte auf den Markt und musstest zusätzlich noch sehr viel Geld für Marketing und Co. ausgeben, um halt Traffic zu generieren und deine Brand zu steigern. Der andere Weg, den ich auch super interessant finde, den man auch fahren könnte, wenn man den Weg geht, den du gehst. Du gehst jetzt wirklich rein her und sagst, hey, Cashflow. Du könntest theoretisch auch den Weg gehen, Cashflow bis zu einem bestimmten Punkt und dann Brand, was auch super gut ist, weil dann kannst du wirklich das Marketing in der Brand skalieren und mit größeren Konkurrenten mithalten. Und dass man einfach diesen Schritt geht und sich nicht davon abhält und sagt, hey, nee, ich verkaufe unbedingt in dieser Nische, ich kann jetzt nicht dieses super Produkt da auf den Markt bringen, was mir mehrere tausend Euro im Monat bringt, was, ne, eigentlich, sowas darfst du dir halt niemals sagen. Natürlich bringst du das auf den Markt, das ist ein Produkt, was dir und deinem Unternehmen einen höheren Umsatz, einen höheren Gewinn verschert und damit natürlich auch andere Sachen weiter wachsen können und in weitere Dinge investiert werden kann, ob es ein neuer Freelancer ist, der zum Beispiel den Aufbau eines Blogs übernimmt und Co. Also da gibt es ganz viel, wo man dann natürlich hin investieren könnte, um auch irgendwann ja in die Richtung Brand zu gehen. Ne?
Genau, also man braucht auf jeden Fall diese Cashflow-Basis, bevor man überhaupt mit Brandbuilding anfängt. Man braucht jetzt gar nicht an externen Traffic denken, wenn man ein, zwei oder auch drei Produkte hat, weil das ist also einfach noch nicht die ausreichende Basis, um wirklich als ernsthafte Marke wahrgenommen zu werden. Man braucht schon eine gute Produktpalette, man braucht schon ein gewisses Standing, einen gewissen Cashflow, damit es überhaupt Sinn macht, sich mit solchen Dingen wie einer E-Mail-Liste auseinanderzusetzen.
Ich würde zum Abschluss, du hast nämlich genau das Sourcing angesprochen, einfach von dir mal deine Einschätzung dazu hören, wie jemand, der sich gerade in dieser Situation findet, der hat ein, zwei Produkte und der hat jetzt hier gehört, Sourcing. Wie würdest du dort vorgehen und mit ihm irgendwie ihm sagen, wie er vorgehen sollte, um das maximal zu skalieren? Was sind dort Dinge, die man machen kann? Wie kann man das Ganze vereinfachen, einfach verschnellern? Denn wenn man es alleine macht, dauert es halt einfach ziemlich, ziemlich lange und ist super nervenaufreibend und man will natürlich auch als Person nicht den ganzen Tag auf Alibaba abhängen und mit Leuten E-Mails austauschen. Was würdest du dort empfehlen, wie man am schnellsten neue Produkte auf den Markt bringt?
Genau, auf jeden Fall ist ein Sourcing Agent ein richtiger Game Changer, was das angeht, weil du hast nicht mehr diesen kompletten Sourcing-Prozess an der Hand, sondern du sagst noch, ich möchte das Produkt, es soll die und die Verbesserungen haben und jemand kümmert sich darum, dass ein Hersteller dafür gefunden wird. Ich denke, Lukas hat vorhin schon einige Möglichkeiten angesprochen, wie man so jemanden findet. Rüberfliegen ist vermutlich die beste Möglichkeit. Man kann aber auch extrem lean starten. Ich habe einen Freund von mir, der hat über Fiverr ganz normal nach Sourcing Agents gesucht, hat zahlreiche Bewerbungen bekommen, hat sich dann am Ende für jemanden entschieden und zahlt jetzt 150 US-Dollar pro Projekt. So ein Projekt umfasst eben, du sagst, welches Produkt du möchtest, mit welchen Spezifikationen, bis das Produkt dann tatsächlich fertig gesourced ist, was unfassbar günstig ist im Vergleich zu der Zeit, die man einspart. Und ein Sourcing Agent hat auch den großen Vorteil, er kann die Preise in Hongkong-Dollar anfragen und nicht in US-Dollar und bekommt daher deutlich günstigere Preise. Bei den Suppliern ist es einfach so, wenn sie in US-Dollar angefragt werden, wenn sie merken, jemand von Übersee fragt an, ein Ausländer fragt an, sind die Preise einfach mal schnell 20 bis 30% höher, weil sie wissen, dass sie es nehmen können. Wenn ein Chinese anfragt in der Landessprache in Hongkong-Dollar, dann sind die Preise einfach viel günstiger. Das heißt, der Sourcing Agent macht sich nicht nur bezahlt durch die Zeitersparnis, sondern wirklich auch monetär durch die niedrigeren Einkaufspreise. Ist also wirklich, wie gesagt, ein echter Game Changer, auf den man nicht verzichten sollte, ist günstig zu haben. Und ja, man braucht am Anfang natürlich ein bisschen Aufwand, um so jemanden zu finden, der auch gut ist, aber ich denke, das ist auf jeden Fall wert.
Das sehe ich auch so. Das ist ja nicht auf Knopfdruck gemacht, nicht mal eine Google-Suche, sondern viel Recherche und eine der wichtigsten Entscheidungen und Wege, die man gehen sollte, am gewissen Punkt. Eine Sache, die ich auch noch empfehlen würde, wäre einfach mal auf die Kentenfähre zu fliegen. Die ist zweimal im Jahr. Jetzt im Oktober, November und dann nochmal nächstes Jahr, ich glaube im März, April, so im April rum. Und auf dieser Messe sind unzählige Hersteller. Unzählige. Also es ist wirklich unbeschreiblich, wie groß das Ganze da ist. Kosten liegen zwar bei 2.500 € für ein, zwei, drei Wochen, die man dann da ist, mit allem drum und dran, eventuell sogar auch mehr. Es kommt natürlich immer darauf an, was für Lebensstandards du hast, wo du wohnen möchtest und Co. Aber du hast dieses Investment innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen wieder drin, weil allein wie viel Hersteller du findest, die potenziell super, super gute Produkte haben, wie viel Zeit du dir dadurch gespart hast, die du in Alibaba-Nachrichten stecken müsstest. Du kannst deine bestehenden Supplier besuchen. Und da auch eine super Story vom guten Freund von mir, der hat das gemacht. Der hat mit seinem Supplier geredet, hat eine super persönliche Beziehung vor Ort aufgebaut und dann, ja, lag der Einkaufspreis mal eben 2, 3 € günstiger, also Prozent umgerechnet 20, 30% ja, weiter unten, als bevor er da war. Allein dadurch, bei der nächsten Order, ist das Geld wieder drin. Ist also ein No-Brainer, dass man das ab einem bestimmten Punkt nicht macht und dort jedes Jahr eigentlich hinfährt. Ne? Das sind so zwei Dinge, die ich auch sagen würde, macht das. Skalier dein Sourcing, das ist das Allerwichtigste im Unternehmen. Fokussiere dich auf Amazon und irgendwann kann die Brand dazukommen.
Stimme ich so zu.
Stimmst du so zu, ne?
Genau.
Sehr geil. Ja, dann würde ich sagen, ich habe mich mega gefreut, dich hier zu interviewen dürfen und ich hoffe, wir konnten euch allen, die hier heute zugehört haben, einiges mitgeben und ja, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt, alle, die noch dabei sind. Und es hat mir Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich in der nächsten Folge wieder einschaltet und uns gerne eure Ideen schickt, was wir besprechen sollen, wen wir interviewen sollen. Wenn ihr sagt, hey, ich habe Bock auf ein Interview bei euch, schreibt uns und wir können da gerne mal quatschen. Unsere E-Mail findest du immer auf unserer Website im Impressum. Da kannst du gerne einfach eine E-Mail durchschicken. Und ich verabschiede mich hier heute. Es ist Sonntag, nee, es ist Montag. Heute ist Montag, genau, Montagmorgen gerade, wo wir das Interview aufnehmen. Ich muss nämlich jetzt in 10 Minuten zum Augenarzt. Und ja, vielen Dank auch Janosch, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir hier zu quatschen und ja, deine Tipps und deine Erfahrungen hier geteilt hast. Und ja, vielen Dank dafür. Und ja, wir sehen uns hoffentlich noch weiter in den nächsten Interviews. Wir fahren auch bald zusammen nach China. Nochmal kurz dazu, wenn jemand auch noch auf der Canton Fair ist, kann er uns gerne schreiben, dass man sich da mal connectet und ja, mal so ein kleines Treffen veranstaltet dort drüben. Und gut, das war's von mir. Wenn du noch was sagen willst, dann sag's und sonst verabschiede ich einfach kurz. Und ja, vielen Dank.
Ja, vielen Dank. Auch mir hat es großen Spaß gemacht. Wenn ich schon die Gelegenheit kriege, noch was zu sagen, streue ich kurz Werbung für meinen Service AMZ Optimizer ein. Einfach mal www.amzoptimizer.de vorbeischauen. Dort schreibe ich Listings für euch. Für wen das interessant ist, kann sich auch gerne einfach mal privat bei mir melden. Und ansonsten, wie Lukas gesagt hat, wenn jemand in China bei der Canton Fair ist, einfach mal Bescheid sagen. Vielleicht gibt es die Möglichkeit, sich dort zu treffen. Und ja, weiterhin viel Erfolg.